Herzlich willkommen zum Pioneers of Education Online Symposium. Heute mit mir im Gespräch ist Heinz-Jürgen Rickert. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Im Moment darf ich Sie als Schulleiter der Herder-Schule in Bad Pyrmont vorstellen, aber das ist ja noch gar nicht so lange so. Und was mich und sicherlich auch unsere Zuhörer und Zuschauer interessiert, das war ja nicht so, wenn ich mal Ihre Biografie lese, es war ja nicht so ein ganz gerader Weg dahin. Ja, also wenn man mal so schaut, das hat ja doch ein paar Schleifen genommen. Und würde ich jetzt einfach mal so anfangen damit, dass Sie mal so auf Ihren Werdegang mal schauen und auch so, wie war das denn so nach der Schule? Hatten Sie schon gleich so das Gefühl, ich werde mal Schulleiter?
Nein, überhaupt gar nicht. Ich hatte als Jugendlicher ganz wenige Berufswünsche. Ich wollte Architekt werden oder Pastor oder Lehrer oder noch lieber Dirigent beziehungsweise Schauspieler. Und ich habe in meinem Leben eigentlich tatsächlich alles gemacht. Also ich habe unter anderem auch Theologie studiert, habe dann über Architektur sehr viel geschrieben. Ich bin ja im ersten Beruf Journalist. Und Schulleiter war überhaupt nicht auf der Agenda. Ich wollte ursprünglich dann in die Wissenschaft gehen, habe ja in Kairo studiert, dann auch eine Promotion angefangen, die sehr anspruchsvoll war, sowohl vom Thema als auch vom Aufwand her. Und die musste ich dann aus familiären Gründen leider aufgeben, auch weil ich keine Förderung bekommen habe. Denn damals galt die Devise, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist und nie eines wird. Und insofern konnte ich das dann nicht durchfinanzieren. Aber die Thematik des Interkulturellen hat mich schon sehr lange interessiert. Also seit dem Studium, kann ich sagen. Ich war ja der letzte Schüler von Professor Hausmann. Das war der erste deutsche Professor für vergleichende Erziehungswissenschaften. Und damals schon Emeritus. Und von dem habe ich tatsächlich sehr viel gelernt. Und der hat mich auf diese Fahrt gesetzt. Auch UNESCO, der war UNESCO-Chairman. Und insofern bin ich sehr früh schon im Studium damit konfrontiert worden. Aber Schulleiter, nein, das ist eine Option gewesen, die mich seit Mitte der 2000er Jahre schon mal beschäftigt hat, aber jetzt dann nochmal relevant geworden ist, genau.
Das heißt, Sie hatten dann aber schon auch ein Lehramtsstudium gemacht?
Ja, das habe ich ganz regulär auch mit Abschluss.
Und eine Schule gebaut oder zumindest gegründet haben Sie ja auch schon, so wie ich das gelesen habe.
Ja, wenn man so will, sogar zwei. Ich habe eine Schule mit Karl-Heinz Köhler, das ist ein Bundeskoordinator, Vorgänger gewesen, in Tansania gegründet, in der Nähe von Moshi am Kilimanjaro gelegen. Und dann war ich auch im Gründungsteam einer IGS, der ersten IGS in Lüneburg.
Mhm. Und Sie haben gerade gesagt, Ihr Vorgänger, das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Genau. Ja, ich bin Bundeskoordinator gewesen bis 2018 für die UNESCO-Projektschulen und Karl-Heinz Köhler, mit dem ich diese Schule gegründet habe, der ist einer meiner Vorgänger gewesen.
Also ganz stark dieses Thema interkulturelles Arbeiten, interkulturelles Lernen, Zusammenleben der verschiedenen Nationen ist ja auch ganz groß ein Bildungsziel für ein UNESCO-Bildungsziel, Bildung für das 21. Jahrhundert, also Educate the Global Sustainable Self. Ja, und wir müssen uns ja fragen, wie kommen wir denn dahin? Welche Art von Bildung brauchen wir, um dieses Bildungsziel zu erreichen? Beziehungsweise, und da schließt sich noch eine zweite Frage an, es sind sich ja nicht alle Menschen dessen bewusst, dass wir das als Bildungsziel haben. Ja? Oder wie sehen Sie
das? Das ist ein sehr anspruchsvolles Thema natürlich. In diesen Zeiten der Globalisierung kommt es natürlich zu verschiedenen Verwerfungen. Und zwar vor allen Dingen bei den Menschen, die aus welchen Gründen auch immer von dem Globalisierungszug abgehängt sind. Und dann entsteht genau das Gegenteil. Dann entsteht die Sehnsucht nach Scholle, nach Sicherheit, im Sinne auch von Adorno, Angst vor dem Fremden etc. Und dem entgegenzuwirken, das halte ich schon für eine der Kernaufgaben von Schule. Das ist natürlich sehr schwierig. Ich werde jetzt ein bisschen Nestbeschmutzer sein. Die Lehrerinnen und Lehrer, die im Lande unterwegs sind, haben häufig, sehr häufig, aus meiner Sicht zu wenig interkulturelle Kompetenzen. Aus welchen Gründen auch immer, oft sind es biografische Fragen. Ich komme aus einer Familie, wo sehr viele internationale Gäste schon sehr früh, seit den 60er Jahren, Usus waren. Das ist aber nicht üblich in vielen Familien. Und ich glaube, eine interkulturelle Kompetenz kann man nur durch Learning by Doing, also durch Erfahrung sammeln und entwickeln. Dazu bricht es auch schon in der Lehrerfortbildung an entsprechenden Themen. Das lässt sich eben nicht aufoktroyieren. Das muss man erleben, erspüren und dadurch auch ein Stück weit entdecken für sich, auch als Bereicherung. Und das, glaube ich, ist ein wesentliches Hindernis in Bezug auf diese Kompetenz, die ich in der Tat für eine extrem wichtige halte. Wir sind auch in Deutschland ja inzwischen in einer Gesellschaft angekommen, die interkulturell ist, in vielfältiger Form. Wir sind auch ein Einwanderungsland. Selbst die Bundesregierung sagt das ja inzwischen. Das heißt, wir benötigen da auch ganz andere Kompetenzen als die in Schule bisher vermittelt werden.
Sie sprechen von Kompetenz. Haben Sie das Gefühl, es braucht auch eine andere Haltung?
Ja, das ist mein Lieblingswort, die Haltung. Haltung lässt sich natürlich ganz schwer vermitteln. Das heißt, eine Haltung muss ich lernen. Eine Haltung entsteht ja aus einem bestimmten Bewusstsein heraus. Ich muss zunächst mal ja eigene Ängste überwinden. Also kein Mensch, behaupte ich jetzt mal, ist völlig angstfrei. Und gerade in der Begegnung mit Dingen, die mir nicht vertraut sind, entstehen natürlich sehr schnell Ängste. Und diese abzubauen, auch durch persönliche Erfahrung, durch die Erfahrung von einer Bereicherung. Es ist ja eine wunderbare Entdeckung, wenn ich zum Beispiel merke, dass, was weiß ich, türkischer Tee wunderbar schmeckt, arabischer Kaffee und libanesische Desserts und japanische Sushi und was weiß ich. Also über diese Schiene lässt sich ganz viel machen schon, glaube ich. Kulinarisch, kulturell natürlich sowieso. Und trotzdem erlebt jeder von uns auch Barriere. Die habe ich natürlich irgendwo auch. Also auch ich bin ja nicht permanent und für alles nur offen, sondern auch ich stoße an Grenzen. Aber diese Grenzen zu überwinden, ist ja eine lebenslang spannende Erfahrung, wenn man sich darauf einlassen mag.
Das heißt, von der Haltung her so eine Offenheit, immer wieder auch das eigene Tun, die eigene Haltung zu reflektieren. Also ein Stück weit eigentlich so die klassische Persönlichkeitsentwicklung.
Absolut, genau. Also die Offenheit ist natürlich etwas Wichtiges. Die Bereitschaft, sich neugierig auf Welt einzulassen, sage ich jetzt mal in einem ganz lapidaren Satz. Und das kann natürlich Schule vermitteln. Also ich habe immer, wenn ich gefragt wurde, was ist die Kernaufgabe von Lehrerinnen und Lehrern oder von Lerncoaches oder wie man das nennen mag, für mich ist das Vermitteln von Neugierde, die Lust an der Entdeckung zu vermitteln. Das ist eigentlich die größte Lernerfahrung, die aus meiner Sicht denkbar ist. Also viel wichtiger als biologische Formeln oder so etwas.
Und geht das in der Schule, so wie wir sie jetzt haben?
Nein, zu wenig. Also es geht schon, also ich will das nicht gänzlich ausschließen. Ich gehörte lange Zeit auch zu denen, die gesagt haben, man kann das System aus sich selbst heraus verändern. Ich halte das inzwischen für schwierig oder für schwieriger auch, weil es zu viele Grenzen gibt. Die liegen einerseits schon in den Schulen selbst, also in den Kollegien. Sie liegen auch in den Räumen sehr häufig, weil die auch zu wenig Offenheit vermitteln. Oder auch das Gebäude selbst schon sozusagen ein Manifest des Anachronismus ist. Es liegt auch an behördlichen Strukturen und so weiter. Also diese Elastizität, die notwendig ist, um Haltung zu generieren, zu entwickeln, die ist aus meiner Sicht im Bildungssystem insgesamt zu wenig implementiert.
Und was genau meinen Sie damit, wenn Sie sagen, von innen zu entwickeln, von innen zu verändern?
Naja, die Frage ist ja, wir haben eine bestimmte Personalressource, die in den Schulen arbeitet, die in den Behörden arbeitet, ist mit diesen Menschen, mit diesen Bildungsbiografien, die diese Menschen mitbringen, ist da ein Paradigmenwechsel oder auch vielleicht sogar noch mehr denkbar. Und da habe ich gewisse Zweifel, ohne dass ich die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen diskreditieren möchte. Die ist großartig und ich behaupte, jeder bemüht sich nach eigenen Kräften immens, diesen Alltag in irgendeiner Weise zu gestalten, auch manchmal nur zu überstehen, aber auf jeden Fall auch kreativ zu entwickeln. Aber es braucht natürlich auch ein Handwerkszeug. Und wenn ich dieses Handwerkszeug nicht gelernt habe, in der Lehrerausbildung beispielsweise, das kann ich auch ein bisschen beurteilen, dass es aus meiner Sicht viel zu wenig schon in der Universität, in den Universitäten vorhanden ist, diese Elemente, Was dann soll ich weitergeben, wenn ich das auch in meiner eigenen Sozialisation nicht erlebt habe, beispielsweise durch entsprechende Wohnungswechsel oder Familien, die international vernetzt sind und so weiter, dann bleibt das immer aufoktroyiert. Also ich kann natürlich per Ratio sozusagen zu der Erkenntnis kommen, dass interkulturelle Erfahrungen wichtig sind. Wenn ich sie aber nie gemacht habe, wenn ich meinen Urlaub vielleicht auch nur im Teutoburger Wald verbringe, nichts gegen den Teutoburger Wald, aber es ist vielleicht auch mal spannend, in die Sahara zu fahren und zu erleben, wie Wüste schmeckt und riecht und sich anfühlt. Und wenn man das alles nie hatte, dann denke ich, ist es auch sehr schwierig, dieses zu vermitteln und daraus eben auch selbst eine persönliche Haltung zu entwickeln und auch die Chancen zu geben, dass jüngere Menschen, also die mir sozusagen anempfohlen sind, diese Haltung oder eine Haltung in dieser Hinsicht gestalten können.
Das heißt, Sie haben ja gesagt, es gibt es in der Lehrerausbildung zu wenig. Wenn Sie jetzt mal schauen, so zukunftsorientiert, wir kommen dann gleich noch auf ein spannendes Projekt von Ihnen zu sprechen. Aber wenn wir jetzt mal auf die Lehrerbildung schauen, um die Kompetenzen, die Lehrer, Lerncoach, Lernbegleiter, wir nennen es bei uns in unserer Ausbildung Lernkulturcoach, was diese Menschen als Kompetenzen tatsächlich brauchen oder was sinnvoll wäre, zukunftsorientiert, um den Kindern und Jugendlichen von morgen eine gute Vorbereitung auch auf die Welt von morgen zu ermöglichen. Weil die Welt von morgen sieht ja anders aus als die, in der wir heute gerade noch so leben. Also es bahnt sich ja schon an, dass da sich sehr viel verändern wird. Und dass die Kinder, die jetzt heute in die Schule kommen, wenn die nach 9, 10, 13 Jahren, wie auch immer, fertig sind mit der Schule, wird es ganz anders aussehen. Das heißt, wir wissen ja noch gar nicht so wirklich, was die brauchen oder doch. Wie bilden wir das aus?
Naja, also aus Perspektive der Schule sage ich ganz klar, jedes Schulprogramm muss von der Zukunft aus gedacht und gestaltet werden. Das ist aus meiner Sicht oder nach meinen Erfahrungen viel zu wenig der Fall. Oft ist es eher vom Imperfekt in den Präsens hinein und nicht ins Futur. Aus meiner Sicht muss es umgekehrt sein. Das ist das eine. Das andere ist, was fehlt, sind einfach aus der Perspektive der Studierenden entsprechende Biografien. Wer wird Lehrerinnen und Lehrer? Das sind nachgewiesenermaßen sehr häufig Menschen, die aus sehr, ich sage das ja sehr salopp jetzt, aus sehr braven Verhältnissen kommen. Das heißt, die haben eine solide Schulbildung absolviert, die sind gut durchs Abitur gelaufen, die sind gehen dann sofort ins Studium oder viele von denen zumindest und gehen dann zurück in die Schule. Der Reformpädagoge Otto Herz, der auch bei UNESCO sehr häufig mit mir zusammengearbeitet hat, hat immer gesagt, man muss raus ins Leben, also ins Leben geworfen werden. Und das heißt aber auch zum Beispiel internationale Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, sich einzulassen auch auf Grenzerfahrungen beispielsweise. Und wenn ich in so einem sehr abgegrenzten Lebensraum agiere, dann ist das aus meiner Sicht zu wenig. Das ist der andere Punkt. Der dritte ist natürlich das Curriculum sozusagen der Universitäten. Das ist meines Erachtens viel zu sehr auf Theorie ausgerichtet, denn auf Praxis. Aus meiner Sicht fehlt dieser ganze Bereich der Pädagogik. Der ist gerade in den höheren Lehrämtern immer noch viel zu wenig präsent aus meiner Sicht. Es fehlt aber auch sowas etwas wie Psychologie. Es fehlt in jedem Fall, das müsste meines Erachtens auch tatsächlich ein Fach sein, interkulturelle Kompetenz ist aus meiner Sicht viel zu wenig vertreten. Und insofern sind das sich vernahtende Elemente, die dann dazu führen, dass dann auch entsprechende Biografien in die Schulen wieder gehen. Mhm. Und es gibt ja zwei wunderbare Dissertationen zum Thema die Korrelation zwischen Angst und dem Bedürfnis, Lehrer zu werden. Und beide Arbeiten weisen das nach. Also für mich überzeugt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass jeder Lehrer, der es geworden ist, per se sehr ängstlich ist. Aber es gibt auf jeden Fall da gewisse Korrelationselemente, die dazu führen, dass eine bestimmte Klientel gern in diesen Beruf geht. Und das halte ich angesichts der, ich sage das jetzt auch mal sehr deutlich, der Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft, der Veränderung der Gesellschaft, halte ich das für problematisch, wenn ich aus einem sehr brav biederen Haushalt komme und entsprechend sozialisiert bin, fällt es mir sicherlich schwerer, mich auf Dinge einzulassen, die man zum Beispiel in Berlin-Neukölln alltäglich beobachten kann. Aber auch in Bad Pyrmont beispielsweise. Mhm. Mhm.
Ja, das leuchtet mir auch ein, dass wir dringend auch an der Lehrerausbildung etwas verändern müssen, um nämlich Kindern und Jugendlichen andere Möglichkeiten zu eröffnen, was sie aus ihrer Schulzeit als Bildung mitnehmen. Nicht als Wissen, sondern wirklich als Bildung. Und jetzt sind Sie ja schon auch gerade in Ihrer Funktion als in der UNESCO. Also Sie haben sich ja wirklich sehr viel auch mit dem Schulsystem beschäftigt und mit dem, was Kinder ja auch lernen sollen. Wenn Sie mal schauen, was sind denn aus Ihrer Sicht so drei Zukunftskompetenzen, die Schülerinnen und Schüler erwerben sollten im Laufe ihrer Schulzeit?
Ja, ich nenne mal ein Element, das in Schule eine ganz wesentliche Rolle noch spielt, aus meiner Sicht nicht mehr zukunftsfähig ist. Wenn wir junge Menschen daraufhin trimmen, auch dieses Wort benutze ich jetzt sehr bewusst, dass sie berufsfähig werden, dann ist das aus meiner Sicht ein Anachronismus, denn wir wissen, dass es in den nächsten 20, 30 Jahren so dramatische Paradigmenwechsel und Transformationsprozesse geben wird in diesem Bereich, dass wahrscheinlich viele Menschen gar nicht mehr in erwerbstätiger Arbeit sein werden oder müssen, sondern dass man beispielsweise eher in die Richtung ehrenamtliches Engagement gibt. Das heißt, für mich ist ein ganz wesentliches Kriterium, wie erwerbe ich Fähigkeiten, wie werde ich ermutigt, mich im Sinne von Partizipation gesellschaftlich zu engagieren. Klimawandel ist ein Aspekt, es gibt aber natürlich viele andere mehr. Wie kann ich sozusagen meine persönliche Kreativität, meine kognitiven Fähigkeiten, aber auch andere Fähigkeiten natürlich, wie kann ich die einbringen in gesellschaftliche Prozesse und dieses auch gleichwertig zu empfinden als die in einem bezahlten Beruf sozusagen möglich. Das halte ich für eine ganz wesentliche Kompetenz. Die zweite ist tatsächlich auch diese all das, was mit Globalisierung zusammenhängt, mit interkulturellen Fragen zusammenhängt, also das Leben in einer sehr bunten Gesellschaft, in einer diversitären Gesellschaft, dieses als auch als Gewinn für sich selbst zu empfinden, ohne dass ich das jetzt romantisieren will. Und das Dritte ist, dass wir, das ist jetzt ein Fass, das natürlich sehr weit aufgemacht werden kann, dass wir völlig andere Methoden und Inhalte benötigen. Also ich habe gerade neulich gelesen, in einer zentralen Arbeit wurde gefordert, Adjektive in Rilke-Gedichten zu unterstreichen, mit Rot oder Grün, das weiß ich nicht mehr genau. Die Frage ist, erstens, warum muss es Rilke sein? Das will ich jetzt gar nicht abschlägig beantworten. Aber wenn schon Rilke, dann würde mich interessieren, warum ist Rilke heute vielleicht noch relevant? Und nicht die Frage, welche Adjektive hat er benutzt? Oder wenn ich noch ein Beispiel nennen darf. Es gibt tatsächlich ein Curriculum in Geschichte, in einem, also mindestens einem Bundesland, das abschließt mit Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und das dann nahtlos 1933 wieder startet mit dem Nationalsozialismus. Dieser ist indes überhaupt nicht vermittelbar ohne Kenntnis der Weimarer Republik. Mhm. Wenn das Schule ist, dann ist sie nicht nur anachronistisch, sondern dann ist sie im Grunde genommen, hat sich selbst ein Todesurteil ausgesprochen.
Mhm. Also zu viele Bruchstücke.
Ja, es ist so eine, ich nenne das immer Häppchenkultur. Es ist eine Häppchenkultur. Aus meiner Sicht ist es ganz notwendig, wenn Schule von der Zukunft gestaltet oder Bildungsräume der Zukunft gestaltet werden, dann muss es gehen um Interdependenzen, es muss gehen um Kontexte, es muss gehen um Längs- und Querschnitte. Und ich frage mich zum Beispiel immer, warum muss ich morgen am Montagmorgen um 10 Uhr gerade Mathe lernen wollen? Vielleicht gibt es ja andere Zeitpunkte, die viel besser geeignet wären. Oder vielleicht ist es auch viel spannender, wenn man ein Thema aufrollt und dann die Fächer dem Thema zuordnet, als umgekehrt das Thema dem Fach.
Wir reden ja jetzt nicht nur theoretisch über solche Veränderungen. Sie sind ja, soweit ich weiß, in einem Projekt involviert, wo Sie sich ganz konkret Gedanken machen, wie eine Schule ganz anders sein könnte.
Ja, genau. Ich habe vor einigen Monaten eine Kollegin, eine ehemalige Schulleiterin aus Berlin kennengelernt, Frau Thiele. Und Frau Thiele ist die Erfinderin der Lernarchitektur. Und wir haben überlegt, können wir irgendwas...
Pardon? Ist ja sehr spannend.
Genau. Und wir haben überlegt, können wir etwas gemeinsam machen? Und so ist eine Zusammenarbeit entstanden, die jetzt seit einigen Monaten sehr gedeihlich sich entwickelt. Und wir hoffen, dass wir am 1.8. Eröffnen mit einem mit einer kleinen freien Bildungsinstitution, die von der Kita bis zum Abitur eines Tages führen soll, die internationalen Abschluss ermöglicht, die aber auch international insgesamt sehr aufgestellt sein soll, die möglicherweise auch von Anbeginn als UNESCO-Schule sich aufstellen will und die den Begriff Schule aber möglichst vermeidet. Es soll in dieser Bildungsinstitution auch keine konventionellen Klassen mehr geben. Es soll keine Fächer mehr geben, sondern es soll eben genau darum gehen, dass Inhalte in ihrer Komplexität dargestellt werden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir versuchen zum Beispiel mit der deutschen Raumfahrtindustrie eine Art Space Academy zu machen. Das sind natürlich alle Begriffe, die man benutzen kann in diesem Kontext, alle schon in gewisser Weise konnotiert. Also Akademie hat einen bestimmten Geruch oder Exzellenz oder elitär. Das möchte ich möglichst gar nicht benutzen. Also ein Spielraum, ein Lernraum, zum Beispiel eben für Fragen der Raumfahrt, des Kosmos als ein Beispiel. Aber genauso gut Mobilität, auch das korreliert mit vielen, vielen Elementen, die dann auch fächeradäquat von mir aus zensiert werden können, wenn man es muss. Und was wir vor allen Dingen wollen, wir wollen ja nur diese Schule, diese Institution, soll sozusagen der Kern sein. Und das geht dann von konzentrischen Kreisen eben in die Öffentlichkeit hinein. Wir wollen öffentliche Symposien haben, wir wollen auch Bildungsevents, die dann sehr niedrigschwellig sein sollen. Wir wollen vor allen Dingen auch mit der Lehreraus- und Fortbildung zusammenarbeiten. Auch da gibt es schon entsprechende Kontakte. Also wir wollen sozusagen von diesem Epizentrum dieser neuen Bildungsinstitution wollen wir ausstrahlen und wollen versuchen, die ganze Bildungsinfrastruktur auch mit positiven Impulsen und Elementen auf den Weg zu bringen.
Und wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie sieht es dann noch aus wie eine Schule? Geht man dann noch morgens um 8 hin? Oder kommt dann jeder, wann er will?
Nein, es wird nicht La Polar oder Anything Goes, sondern es wird schon feste Strukturen geben. Also wir haben einen Modelllehrplan entwickelt, der auch demnächst dem Berliner Senat vorgestellt wird. Und der geht tatsächlich auch davon aus, dass wir um 8 Uhr oder um 7.30 Uhr vielleicht sogar schon mit Frühstück, mit einem sich vorsichtigem Annähern an Workshops, an Lehrphasen, sich aufstellt und der dann aber auch tatsächlich bis zum späten Nachmittag verschiedene Angebote enthält, vor allen Dingen um Selbstlernerfahrungen zu sammeln. Und das Lehrpersonal, natürlich werden wir das auch haben, das wird auch alles in einem Haus natürlich stattfinden, die fungieren aber schon in anderer Funktion als konventionelle Lehrerinnen und Lehrer. Es wird jetzt also nicht darum gehen, dass wir 45 Minuten Frontalunterricht machen, das wird es mit Sicherheit nicht geben. Es wird sicherlich auch Lehrgänge mal geben, also bestimmte Kompetenzen, wie, was weiß ich, das Einmaleins lassen sich natürlich nicht einfach nur durch Selbsterfahrung entdecken, sondern da muss es wahrscheinlich auch gewisse Impulse geben. Aber vieles an kreativen Freiräumen ist in jeder Altersgruppe möglich. Das ist meine Erfahrung auch immer wieder gewesen. Ich habe ja von der Grundschule bis zur berufsbildenden Schule in allen Schulformen auch immer wieder Projekte gemacht. Und bin immer wieder erstaunt gewesen, wie gerade auch im Grundschulalter zum Beispiel Kreativität sich entfalten lässt, wenn man gewisse Freiräume lässt. Und so muss man sich das vorstellen. Also es gibt ein Gebäude, das könnte auch eine konventionelle Schule sein, wird es aber in dem konkreten Fall wahrscheinlich nicht, weil wir ein anderes Gebäude im Blick haben. Es wird in diesem Haus werden, also in einem Haus des Lernens, wenn man so will, werden eben unterschiedlichste Spielgestaltungs-, Entwicklungs- und Entfaltungsräume angeboten, in denen sich Jugendliche wirklich austoben können. Das sage ich auch ganz bewusst jetzt mit diesem Begriff. Was aber nicht heißt, dass es keinen Leitfaden gibt. Also es gibt schon auch eine Art Lernplan, mit konkreten Zeiten wie Pausen und Mittagessen und sonst wie. Das wird es auch alles geben. Aber wir werden eben uns davor hüten, zum Beispiel fachbezogenen Unterricht durchzuführen.
Ich habe gleich noch eine Frage. Ich muss kurz mal mehr Strom holen. Das heißt, es gibt Freiräume für Kreativität, trotzdem einen Lehrplan? Wird es auch Noten geben? Arbeiten, Klausuren?
Naja, wir wollen ja nicht eine freie Schule sein, die dauerhaft als freie Schule agiert. Wir müssen so anfangen, weil das ansonsten nicht relevant ist. Aber wir hoffen, dass wir auch eine staatliche Bildungsinstitution werden. Darum auch die Gespräche von Anfang an mit dem Berliner Senat, um eben auch den Senat mitzunehmen. Das Interesse scheint auch uns groß zu sein an diesem Modell, das wir da entwickeln. Und wir haben die Idee, dass wir auch eine Art Schneeballsystem damit schaffen, auch mit dieser Lernarchitektur zum Beispiel, dass man sowohl sukzessive in allen anderen Schulen in Deutschland, wenn man das denn möchte, andocken kann an dieses System, als auch möglicherweise zwischen Berlin und Bilbao und Boston und Bangkok ähnliche Bildungsinstitutionen entstehen können, die nach diesem Muster oder nach diesem Vorbild, ich auch dafür finde ich gar keinen richtigen Ausdruck, sich entwickeln können, ohne dass wir jetzt sozusagen uns expandieren wollen und die ganze Welt damit beglücken, ein ohnehin sehr problematischer Ausdruck, sondern wir wollen Impulse setzen und hoffen, dass möglichst viele Lust haben, sich mit diesen Impulsen auseinanderzusetzen und sie aufzugreifen.
Das heißt,
wir sind kein Messias, wir machen genauso auch Fehler und wir wissen das auch, aber wir haben die Idee, dass es so, wie es bislang in Schule gelaufen ist, nicht weitergehen kann.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Und wenn Sie sagen, aber Lernarchitektur bezieht sich jetzt nicht darauf, wie diese Schule gebaut wird.
Nein, also es bezieht sich auch darauf, dass Schülerinnen und Schüler, Stichwort Partizipation, natürlich mitsprechen sollen in Bezug auf bauliche Veränderungen. Das wird ja, wir werden ja mit einer kleinen Zelle, wenn man so will, anfangen. Wir arbeiten schon jetzt werden jetzt gleich mit zwei Preisträgern zusammenarbeiten, die ein wunderbares Projekt entwickelt haben, Begrünung vom Einfamilienhaus bis zu ganzen Städten. Und die werden auch bei uns mitwirken. Die haben auch ihren Wettbewerbsbeitrag schon so modifiziert, dass sie direkt mit uns zusammenarbeiten können. Und wir wollen also auch Impulse setzen mit kleinen Begrünungsflächen und beispielhaft eben hier auch agieren, um in die Kommune hineinzuwirken. Das wird möglicherweise der Berliner Bezirk Reinickendorf sein oder nach dem heutigen Stand wahrscheinlich der Berliner Bezirk Reinickendorf sein. Und wir hoffen, dass hier eben von diese zarten Pflänzchen, die wir da setzen, möglichst große Parklandschaften auch schaffen.
Das heißt, geht es so in die Richtung Urban Gardening? Weil Sie gesagt haben,
das ist also ein ganz wesentlicher Aspekt und diese beiden Preisträger haben uns das angeboten. Ich saß auch in der Jury, insofern bot sich das an. Die haben ihren Siegerbeitrag direkt modifiziert eben für das, was wir bisher an Determinanten haben für diese Schule und freuen sich sehr, da eben auch mitwirken zu können.
Das heißt, eine Schule mitten in der Stadt? Weil viele sagen ja, Naturbezug ist ganz wichtig, gerade im Sinne von der Globalisierung. Wir müssen die Umwelt schützen, aber in der Stadt geht es ja nicht.
So, das ist ja immer eine Utopie. Also natürlich, das ist immer so diese Utopie, die ich immer etwas satirisch dargestellt habe. Viele Menschen wünschen sich sozusagen vor dem Opernhaus ein Spargelfeld und dann noch einen großen Park drumherum. Aber es soll auch nicht zu weit sein, um mit dem Auto noch anzureisen oder mit der Straßenbahn, was weiß ich. Also das ist eine Utopie. Nein, wir müssen natürlich von dem ausgehen, was wir haben. Wir werden uns die Welt nicht völlig neu erdenken und erschaffen können. Aber man kann diese Welt in der Tat in dem Radius, in dem man selbst aktiv sein kann, natürlich schon auch ein Stück weit verändern. Und da sind wir ganz optimistisch, dass uns das gelingen wird.
Ja, das finde ich ja ganz spannend. Also ne, was Sie jetzt so erzählt haben, wo Sie sagen, ja, wir bleiben aber anschlussfähig. Wir wollen ja keine freie Schule. Es gibt ja auch Institutionen, die steigen sozusagen komplett aus dem System aus und sagen, wir brauchen eigentlich Räume, wo das, was in Schule so verletzt wird, so dieses der eigene Antrieb, machen das, was mir entspricht, sozusagen so Nachheilungsräume dafür zu schaffen für Kinder, denen das einfach zu stressig wird. So, und was ich aber so raushöre, ist, dass Ihnen wichtig ist, so in Verbindung zu bleiben, also nicht eine Utopie auf dem Land im Grünen, zu schaffen, sondern quasi wie anschlussfähig zu bleiben. Also innerhalb dieses Systems, sodass andere nicht sagen können, naja, ihr kommt mit der freien Schule. Ne? Wenn wir eine freie Schule hätten, würde es auch gehen. Ja? Sondern zu sagen, nee, es ist eine staatliche Schule, wir sind mitten in der Stadt und es geht. Ist es so ein Beweggrund, genau, auch, der Ihnen da wichtig ist?
Ja, absolut. Also so ein Utopia Summer Hill zu schaffen, das ist wunderbar, aber das ist uns auch zu einfach. Also fest steht, 3/4 bis noch mehr Menschen werden in den nächsten 30 Jahren in urbanen Räumen leben. Und dieses sich wegzudenken und ein Utopia zu schaffen in einer, sag ich mal, in Brandenburg Süd, in einer entvölkerten Region, das ist natürlich erstmal logistisch alles sehr viel einfacher, das glaube ich schon. Aber wir wollen uns gerade auch den Herausforderungen stellen, die Gesellschaft, die Politik, die auch Ökonomie und so weiter haben. Und deshalb muss meines Erachtens eine Bildungsvision muss im urbanen Raum entstehen. Und wir haben natürlich, wenn wir dieses Beispiel Brandenburg Süd jetzt nehmen, da gibt es ja natürlich kaum eine Melting Pot, nicht? Das sind dann eher wahrscheinlich Menschen, die dort seit Jahrhunderten in ihren Familien leben, behaupte ich jetzt mal, ohne dass ich es genau kenne. Aber es ist natürlich ein anderer Kontext als Berlin. Und ich glaube, dass wenn man reelle Chancen haben will, dass man mit Projekten auch realisieren kann in dem Sinne, als dass sie dann auch adaptierbar sind, dann muss man sie aus meiner Sicht eben tatsächlich in Räumen schaffen, die auch eine gewisse Durchschnittlichkeit von Klientel, von Detentanten und so weiter haben. Da ist natürlich Reinickendorf, gerade auch mit diesen Konversionsprozessen, die jetzt auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens oder dann ehemaligen Flughafens Tegel entstehen, ist es natürlich wunderbar, denn wo sonst, wenn nicht dort? Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir genau diese Anschlussfähigkeit behalten und nicht sagen, wir haben jetzt hier erstmal sehr viel Geld und dann haben wir auch eine bestimmte Klientel und wir müssen ohnehin natürlich nur Kinder haben, die deren Eltern 3.000 Euro im Monat bezahlen können, damit sie zur Schule gehen. Das wollen wir alles nicht. Das ist viel zu elitär.
Das heißt, wie würden Sie das dann einschätzen, so vom Verhältnis quasi, wie angepasst muss die Veränderung sein und wie radikal muss sie aber auch sein, dass sich wirklich etwas verändert?
Also sie muss so radikal sein wie irgend möglich. Ich glaube, dass wir diese kosmetischen Korrekturen, die wir im Bildungssystem seit Jahrzehnten haben, dass die zu gar nichts geführt haben, außer zu Verunsicherung. Und zwar wirklich in durchgängigen, allen Kollegen, die ich kennengelernt habe, das sind sehr viele gewesen, auf unterschiedliche Weise. Und natürlich müssen wir ausgehen vom Status quo, mit Blick aber auf die sich verändernden Gesellschaften und die sich verändernden wirtschaftlichen Determinanten und so weiter, die müssen wir im Kalkül haben. Und also immer der Blick zurück ist wunderbar, der spielt auch sicherlich immer irgendwo eine Rolle, aber wir müssen gucken, was sind die großen Herausforderungen in 20, in 30 Jahren. Das ist das Stichwort Klimawandel, habe ich schon genannt, das ist sicherlich ein Punkt, hier auch eine zukunftsfähige Gesellschaft mitzuentwickeln, die es schafft, Lösungen für diese Kernprobleme zu finden, Antworten für diese ganz zentralen Fragen zu finden. Wir haben ja zum Beispiel seit 3 Jahren ein Schulnetzwerk in Deutschland, das ich momentan noch mit koordiniere. Das ist das Climate Action Project, also 25 Schulen in Deutschland, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Und wir haben festgestellt, dass diese Schulen in 3 Jahren unglaublich viel auf den Weg gebracht haben, von Klimabotschafterinnen und Botschaftern bis hin zu baulichen Veränderungen und so weiter. Es geht ganz viel, wenn man groß genug denkt. Also ich will jetzt das Wort radikal nicht wiederholen, aber dieses Großdenken ist der erste Schritt. Also wenn ich mich schon klein mache in meinen Gedanken, weil ich denke, dass da vielleicht die Behörde und dort die Kommune und dort das Kollegium nicht mitgeht, dann habe ich eigentlich verloren.
Ja, das ist meine Erfahrung tatsächlich auch. Wenn ich zu zögerlich bin, zu vorsichtig, dann bewegt sich auch tatsächlich nichts.
Nein, und vor allem, wenn Menschen, mit denen ich, die ich überzeugen will, einen Weg mitzugehen, wenn die mein eigenes Zögern und Zaudern feststellen, dass sozusagen das Zittern in der Stimme schon spüren, dann gehen die diesen Weg nicht mit. Denn gerade Menschen, die sich aufgefordert fühlen, auch mutig nach vorne zu gehen, Pionierarbeit zu leisten, die müssen natürlich auch in gewisser Weise energisch genug sein oder energetisch aufgeladen sein, um eben diese Schritte nicht nur selbst zu gehen, sondern auch andere mitzunehmen. Und das Zaudern, glaube ich, ist ein ganz schlechtes Mittel.
Wie ist es denn, würden Sie sich als Pionier bezeichnen?
Nein, als Pionier nicht. Aber mir fehlt tatsächlich die Angst. Also ich habe tatsächlich nur Angst vor Menschen wie Trump und vor Schlangen, vor eigentlich sonst nichts. Und ich bin immer sehr neugierig. Also ich manchmal vielleicht auch zu neugierig. Aber ich glaube, das ist so eine Triebfeder, die man braucht, um auch bisher unbeschrittene Wege zu gehen. Und Menschen auch vielleicht zu begeistern. Also ich habe zum Beispiel mal ein Projekt gemacht vor vielen, vielen Jahren als junger Klassenlehrer mit Jugendlichen. Und ich darf das ja heute mal sagen, wir sind eingebrochen in das ehemalige KDF-Gebäude Prora, über das es damals eine gewisse Fama gab, was das Gebäude sein sollte, wie es ausgestattet war und so weiter. Und wir haben zum Beispiel illegalerweise, muss man sagen, und wir haben es dann tatsächlich auch nachweisen können, dass dieses Gebäude kriegstauglich gebaut worden ist. Es gab also Bunkeranlagen, obwohl in der Literatur stand, dass es das nicht gab. Und es gab einen kleinen Bereich, der als Jugendherberge genutzt wurde. Ich bin tatsächlich mit mutigen Schülerinnen und Schülern, die das freiwillig gemacht haben, niemand ist dazu gezwungen worden, haben wir das gemacht und sind dabei nach und Nebel dann wirklich eingebaut. War verboten. Ich wäre dafür wahrscheinlich damals auch bestraft und ist lange her. Darum ist es auch verjährt. Aber ich, als Bild gesprochen, glaube ich, brauchen wir sowas. Manchmal auch wirklich über Grenzen gehen. Und diese Jugendlichen, wenn ich die heute treffe, die wissen das nicht, nur die sagen, das war das tollste Bildungserlebnis, was wir hatten, weil wir da was gelernt haben, ganz haptisch und praktisch und sonst wie.
Ja.
Ich aber nicht zur Nachahmung empfehlen.
Nein, dazu stiften wir jetzt nicht an. Aber tatsächlich ist oft viel mehr möglich, als man das glaubt. Also manchmal sind die Schranken ja tatsächlich mehr im eigenen Kopf, als tatsächlich von irgendwelchen Schulämtern oder Senaten oder von Lehrplänen.
Ja, wenn ich mir zum Beispiel Bildungsaufträge anschaue von den Bundesländern, da gibt es so viele Freiheiten, die nicht genutzt werden, weil wir, wie Sie das auch gerade gesagt haben, wir haben die Schere im Kopf und die Schere macht uns klein. Und die rauszunehmen, das habe ich zum Beispiel meinem Kollegen in Bad Pyrmont als am ersten Tag gesagt, nehmen Sie bitte mal alle die Schere aus dem Kopf. Das ist aber sehr schwer, glaube ich, wenn man mit der Schere groß geworden ist.
Wenn Sie jetzt mal schauen, Sie haben ja gesagt, ich habe einfach wenig Angst, so ich gehe auch mal gerne so einen Pionierweg. Es sind ja nicht alle so. Leider, sonst würde wahrscheinlich unser Bildungssystem ganz anders aussehen. Aber wo fängt man an? Also was könnte so der erste Schritt sein?
Jetzt hast du irgendwie gesagt. Der erste Schritt, ja, im Grunde habe ich schon gesagt, also Menschen dort abzuholen, wo sie sind, auch das sind alles so Floskeln, ich weiß das. Aber ich muss mir natürlich angucken, woher kommt der Mensch, mit dem ich rede? Ist das jemand, der aus einem, sag ich mal, bildungsträchtigen Haushalt kommt, der vielleicht auch sozial entsprechend aufgestellt ist? Oder ist das jemand, der aufgrund der eigenen Biografie Ängste hat? Aber ich kann bei jedem Menschen, glaube ich, es schaffen, diese Grenzen zu überschreiten und etwas zu entdecken, nämlich den Spaß an der Entdeckung. Ja, es geht hier nicht darum, eben bestimmte Inhalte in Chemie oder in Mathe oder in Physik zu lernen. Das ist alles wunderbar, das kann man auch alles machen. Aber in diesen holistischen Zusammenhängen etwas zu erfahren und zu merken, ich selbst habe diese Power, ich habe die Kraft, ich habe den Mut, auch etwas zu tun. Das, glaube ich, ist völlig unabhängig von jeder gesellschaftlichen Gruppierung. Und wenn das das Credo sozusagen von Pädagogik ist, sehr, sehr gerafft natürlich ist, dann würde Schule auch schon ganz anders sein. Also ich bin jemand, der da ein bisschen auch, obwohl ich sonst nicht so wahnsinnig viel von ihm halte, mit Luther d'accord ist, also den Apfelbaum auch noch dann zu pflanzen, wenn das große Unwetter droht. Ja, finde ich, muss man.
Ja gut, dann kommen wir so langsam schon so Richtung Ende. Ich würde einfach Sie noch mal bitten, ist Ihnen noch was wichtig, wo wir jetzt vielleicht noch nicht so drauf eingegangen sind, was Sie aber so ganz zentral finden, weil es hören wahrscheinlich wieder viele, viele Menschen zu. Das sind Pädagogen, das sind Eltern, das sind Menschen, die vielleicht mit Kindern und Jugendlichen in der Begleitung arbeiten. Was gibt es da noch was, was Sie gerne noch vermitteln würden oder gerne noch sagen wollten?
So als Quintessenz vielleicht. Also ich wünsche mir zum Beispiel weniger Helikoptereltern. Ich wünsche mir Eltern, die auch ihren Jungs und Mädchen vermitteln, seid neugierig, seid wach, engagiert euch, gestaltet euer Leben selbst. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Und genauso, das betrifft genauso auch die pädagogisch arbeitenden Kollegen und Kolleginnen. Das Bild im Kopf, das geht nicht, das können wir nicht. Das halte ich für wirklich völlig fatal. Es gibt eine furchtbare Werbung, die aber, finde ich, in der Pädagogik großartig umsetzbar wäre. Geht nicht, gibt's nicht. Ja, also es geht unglaublich viel. Ich höre ganz häufig von Kollegen, wenn sie mehr Zeit hätten, mehr Geld zur Verfügung gestellt bekämen und wenn dieses und jenes auch noch anders wäre. Und ich habe meine Reden, die ich bei der UNESCO gehalten habe, immer mit dem Satz begonnen, starten wir jetzt den Exodus aus dem Konjunktiv und gehen in den Indikativ. Das ist für mich das Entscheidende. Im Konjunktiv ist alles möglich, aber es bleibt dann auch genau dabei, wir werden nichts verändern, wenn wir uns im Konjunktiv aufhalten.
Genau. Ja gut, dann versuchen wir doch jetzt mal in den Indikativ zu starten. Vielleicht noch so, was ist für Sie jetzt noch konkret gerade so die nächste Herausforderung? Sie haben es ja, vielleicht ist es auch das Projekt mit der Schule in Berlin, ist es das, was Sie so im Moment am meisten herausfordert?
Ja. Das ist natürlich sehr ambitioniert, sehr sportlich, dass wir im Sommer starten wollen. Das hat schon gewisse Fragestellungen, die da mit impliziert werden. Aber wir sind so optimistisch, dieses zu schaffen und wir versuchen in den nächsten Wochen diesen Optimismus auch sozusagen zu verbreiten. Und wir werden noch vor dem Sommer das erste Symposium durchführen, wo wir die Bevölkerung von Berlin, aber gerne auch Menschen, die nach Berlin dann reisen, einladen, sich mal Module anzuschauen, wie wir uns Bildung vorstellen. Das wollen wir im Anfang Mai wahrscheinlich in Berlin dann auch öffentlich einmal vorführen.
Na, dann freue ich mich, wenn wir noch was von Ihnen hören.
Und vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.